Herzlich willkommen zum Schwestern in Zion Podcast.
Wir sind Nele
und Aileen,
zwei Schwestern, die es lieben, über Christus und sein Evangelium zu sprechen.
Wir wollen mit euch gemeinsam als Schwestern in Zion zu ihm kommen und ihm nachfolgen. Willkommen zurück bei der Folge 130 bei unserem Podcast Schwestern in Zion. Und heute sprechen wir über die Kapitel 71 bis 75. Diese Offenbarungen sind gekommen zwischen dem Dezember 1831 und Januar 1832. Bis auf Abschnitt 74. Diese Offenbarung wurde nämlich schon 1830 gegeben. In Abschnitt 71 sagt der Herr Joseph Smith und Sidney Rigdon, sie sollen die Arbeit an der Bibel pausieren. Die sind ja immer noch dabei, die Bibel zu übersetzen. Denn die ganze Geschichte mit Ezra Booth eskaliert langsam ein bisschen. Immer mehr Briefe werden von ihm veröffentlicht und immer mehr Unruhen folgen dadurch. Schlechte Gefühle entstehen von außerhalb, aber auch innerhalb der Kirche. Und der Herr sagt, Joseph und Sidney sollen jetzt erstmal pausieren mit der Arbeit an der Bibel, denn sie sollen rumgehen und predigen. Sie sollen ja diese Unruhen beschwichtigen. Abschnitt 72 wurde gegeben auf die Fragen vieler Ältester. Es ist ein klassischer Fall von, wir möchten mehr wissen darüber, was wir tun sollen. Das ist regelmäßig der Fall in Lehre und Bündnisse. Und auch hier wieder wünschen mehrere Älteste, dass sie ja gestärkt werden in dieser schwierigen Zeit durch Worte des Herrn, aber auch, dass sie eben mehr lernen darüber, was sie tun sollen, was ihre Pflichten sind. Außerdem wird Newell K. Whitney als Bischof in Ohio berufen, denn Edward Partridge ist jetzt ja nach Independence gegangen und ist dort der Bischof. Also wir haben jetzt zwei Bischöfe, die über zwei Bereiche präsidieren. Einmal die Kirche in Ohio und einmal die Kirche in Missouri. Ein paar Wochen später, in Abschnitt 73, sagt der Herr zu Joseph Smith und Sidney Rigdon wieder, dass sie nun die Arbeit weiterführen können. Also es war eine kleine Pause und jetzt sollen sie weitermachen mit der Übersetzung der Bibel. Abschnitt 74 wird, wie gesagt, einmal eingeschoben und in diesem Abschnitt geht es um Fragen bezüglich der Kindertaufe, warum diese nicht notwendig ist. So wie wir im Buch Mormon lesen, war es nicht nur zu Zeiten des Buch Mormons ein Thema, sondern auch zu Zeiten der frühen Kirche und auch heute ist es ja immer noch ein Thema. Taufe von Kindern, warum wir das nicht tun und warum der Herr das gar als etwas Schlechtes deklariert. Schließlich wird in Abschnitt 75 Joseph als Präsident des Hohen Priestertums bestätigt und auch ordiniert. Und auch hier wünschen wieder etliche Älteste mehr darüber zu wissen, was ihre Pflichten sind, woraufhin der Herr diese Offenbarung gibt. Und ich liebe das. Es ist zwar immer wieder, denkt man so, ja, okay, die wollen wieder wissen, was ihre Pflichten sind, aber ich finde das eigentlich sehr bezeichnend, wie liebevoll der Herr ist, dass er immer wieder darauf eingeht. Und auch, dass der Herr Offenbarung gibt, wenn wir Fragen haben. Also das ist so dieses Zusammenspiel. Der Herr ist nicht genervt. Wir sollen fragen und dem folgen dann eben immer wieder Offenbarungen, die wir jetzt auch wieder hier in Lehre und Bündnisse finden.
Ich finde das auch sehr schön. Ich habe zuletzt mit meinen Kindern darüber gesprochen. Da kam die Frage auf, warum wir zum Beispiel in Deutschland nicht als christliche Kirche anerkannt sind. Und dann haben wir so ein paar Dinge besprochen, die uns unterscheiden. Und dann kam auch der Punkt, dass wir noch fortlaufende Offenbarungen haben und dass andere Kirchen eher sagen, so, es wird schon alles gesagt, ja. Es wird schon alles gegeben, was notwendig ist. Und ich finde jetzt auch ganz unabhängig davon, dass wir daran glauben, dass Dinge verloren gegangen sind, finde ich das so liebevoll, dass der Herr auch persönliche Fragen beantwortet, wie du gesagt hast, und nicht sagt, ja, such dir den Kram raus in den Schriften, die ich schon gegeben habe. Mhm. Ne? Also natürlich sollen wir darin auch forschen und er hat auch zusätzliche Dinge wiederhergestellt. Aber trotzdem, dass er auch ganz persönlich auf die verschiedenen Brüder eingeht. Das wird auch deutlich in dem, womit ich mich beschäftigt habe für die heutige Folge. Bei mir geht es heute so um Abschnitt 75 und da spricht er halt zu verschiedenen Brüdern. Oder das hast du ja gerade gesagt, das ist der letzte Abschnitt, da spricht er zu den verschiedenen Brüdern. Und alle haben so verschiedene Ausgangspunkte. Die haben eigentlich die gleiche Anweisung, aber trotzdem spricht er zu jedem Einzelnen. Er sagt nicht so, los geht's, ihr wisst, was zu tun ist, ihr sollt dies und das tun, sondern er geht auf jeden Einzelnen ein. Und es ist ein Thema, nämlich die Anweisung, die diese Brüder hier bekommen, ein Thema, das mir persönlich wirklich schwerfällt. Ich habe überlegt, ob ich das nehme, weil sich das manchmal ein bisschen heuchlerisch anhört, wenn man selber mit einem Thema Probleme hat und dann ja. Wie groß drüber predigt. Aber so ist es auf jeden
wir
Fall nicht gemeint.
Uns selbst an die Nase, ne? Das ist wirklich so. Ja. Meistens wählen wir die Themen ja aus, die wir am schwierigsten die uns auch beschäftigen, sind, irgendwie ne? für uns, die uns, ja. oder die uns beschäftigen, genau.
Ja. Genau. Genau, das ist es halt, ne? Vielleicht würde man das nicht von jemandem meinen, der hier in einem Podcast redet und im Grunde jeder auf der Welt sich das anhören kann. Aber ich bin in der Hinsicht eigentlich eher ein ängstlicher Mensch. Und im Kirchenkontext zum Beispiel fällt mir das nicht schwer, über das Evangelium zu sprechen. Aber ich vermeide es außerhalb der Kirche. Nicht aktiv, aber ich merke das schon, wenn ich so drüber nachdenke. Nämlich das Thema Predigen. Der Herr sagt hier zu den Männern, geht predigen. Und das ist für alle die Anweisung. Aber wie gesagt, er spricht dann noch verschiedene Dinge an, um ihnen zu helfen, ganz persönlich mit diesem Auftrag auch zurechtzukommen. Und es ist so eine Sache, finde ich, das wurde mir hier klar, dass wir, wenn wir an die Pioniere denken, oder mir geht das häufig so, dann denken wir an deren Schwierigkeiten, an die Verfolgung, an die Vertreibung, die sie durchmachen mussten, an die Märtyrer in dieser Zeit, ne, an all das. Aber mir wurde klar, als ich das las, dass schon bevor es richtig losging, dass sie flüchten mussten, dauerhaft oder immer wieder, dass der Herr sie nicht nur aufgefordert hat, zu flüchten und sich zurückzuziehen, sondern aktiv auch gegen diese Dinge vorzugehen und zu predigen. Das wird besonders deutlich, wenn wir hier in Abschnitt 71 lesen, was Joseph Smith und Sidney Rigdon aufgetragen wird. Nämlich, sie hatten ja gerade schon eine Aufgabe. Sie waren wieder dabei, das wurde ja schon öfter unterbrochen für verschiedene Dinge, aber sie waren gerade wieder dabei, die Bibel zu übersetzen. Ich weiß nicht, vielleicht geht das ja auch uns manchmal so, wenn wir denken, wow, wir haben jetzt eine bestimmte Berufung oder wir haben jetzt hier eine bestimmte Aufgabe, die kommt ja auch vom Herrn, dass man das gern so als Ausrede nutzen kann oder würde, dafür zu sagen, ja, dem stelle ich mich jetzt nicht, das muss nicht auch noch sein, ich habe ja hier schon meine Aufgabe. Und das hätten sie vielleicht auch sagen können, aber der Herr hat gesagt, nein, ihr unterbrecht das jetzt, es ist jetzt wichtig, dass ihr euch diesen Anfeindungen, die durch diese Briefe vermehrt aufkamen, die immer wieder veröffentlicht wurden von Ezra Booth, sich diesen zu stellen. Der Herr ließ also ihre Aufgabe, die auch sehr wichtig war, pausieren, aber schickte sie hinaus zu ihren Feinden, wie es auch in Abschnitt 71 formuliert wurde. Und das ist etwas, ich finde schon schwer, nicht Feinden zu predigen. Aber ich glaube, das war noch mal eine Hausnummer höher. Sie haben es aber getan und in den nächsten Wochen geht es auch los, finde ich, mit den ersten schlimmen Dingen, die aufgrund dessen, dass sie das Evangelium offen gelebt haben, ihnen passiert ist. Gerade Joe Smith und Sidney Rigdon auch. Da lesen wir nächste Woche zum Beispiel drüber. Oder da hören wir nächste Woche von. Aber es ist keine einfache Zeit gewesen. Die Kirche war ganz neu, ganz frisch für die Menschen drumherum und sie wurden sehr angefeindet. Trotzdem fällt es auch uns in unserer relativ sicheren Zeit, bestimmt nicht nur mir, sondern auch anderen schwer, das zu tun. Dieser immer bestehende Aufruf zum Predigen, den auch einzuhalten. Ne? Jedes Mitglied ein Missionar, wurde einmal gesagt und eigentlich stimmt das auch. Deswegen finde ich Abschnitt 75 so schön, weil der Herr uns hier, nicht nur den Ältesten damals, sondern uns auch hier etwas an die Hand gibt oder Anweisungen gibt, was wir tun sollen, wie wir Dinge tun sollen und uns dadurch hilft, vielleicht Ängste zu überwinden oder zumindest zu wissen, was wir tun können. Wir gehen da ein bisschen durch. Also er fordert zum Beispiel in Vers 3 dazu auf, dass wir ohne Zögern und eifrig aus eigenem Antrieb das Evangelium predigen sollen. Ne, wir neigen ja dazu, ich spreche aus Erfahrung, da so besondere Situationen abzuwarten, die kommen, damit wir die richtige Gelegenheit haben, über das Evangelium zu sprechen zum Beispiel. Ich meine, hier gab es jetzt auch eine Gelegenheit, jetzt nicht bezüglich der Ältesten, sondern als Joseph und Sidney aufgefordert wurden, das zu tun. Es gab eine Gelegenheit, war aber keine besonders angenehme Gelegenheit, hinauszugehen und über das Evangelium zu predigen. Und er sagt in Vers 4, und das möchte ich einmal vorlesen, sagt der Herr zu den Brüdern hier, und eure Stimme erheben wie mit dem Ton einer Posaune und die Wahrheit gemäß den Offenbarungen und Geboten verkündigen, die ich euch gegeben habe. Wie mit dem Ton einer Posaune, also er möchte, dass wir rausgehen und fest und selbstbewusst über unseren Glauben sprechen. Ich arbeite hart daran, wirklich so einen bestimmten Narrativ wegzukriegen, so zu ändern. Wenn ich über das Evangelium spreche, dann entschuldige ich mich indirekt häufig. Also es ist so nicht, dass ich das ausspreche, aber dann sage ich so Relativierungen wie, wir glauben das in unserer Kirche. Also ich formuliere das im Grunde, um den Leuten nicht auf den Schlips zu treten. Ich sage nicht, es ist so. Ne? Ich drücke keine Fakten aus. Ich müsste eigentlich sagen, wir sind Kinder Gottes. Das Priestertum ist wieder auf der Erde. Das zeigt eine andere Einstellung von meiner Seite. kommt auch ganz anders bei dem Gegenüber an. Vielleicht, ja, vielleicht fühlt sich der ein oder andere auf den Schlips getreten, aber ich glaube, die meisten Menschen sind in der Lage, sich zu sagen, so, ja, schön für dich, nehme ich trotzdem nicht an. Aber ich glaube, es zeigt auch, dass wir viel fester daran stehen, wenn wir so davon sprechen und dass wir viel mehr geben können, als wenn wir nur so eine verhaltene Vorstellung von einer Option haben, die es in der Welt geben könnte, bei allen Optionen, die schon da sind.
Ja, wenn man mal darüber nachdenkt, was man so an anderen Themen, in denen man feststeht, wie man darüber spricht. Ne? Also jeder hat ja irgendwie das sein stimmt. Thema Ernährung oder Klimawandel, hatten wir letzte Woche auch kurz angerissen, das Thema, oder Sport oder so. Also jeder hat ja so sein Interessen und sein Thema. Und ich sage ja jetzt nicht, ja, also ich glaube, dass es gut ist, mich zu bewegen. Ich glaube, mein Körper braucht es. Und so, also, weißt du, das sind ja, so, das wenn stimmt. ich mit jemandem darüber spreche, dann ist das etwas, dann sage ich, ja, ich weiß, mein Körper, der braucht das und das ist wichtig für den, um gesund zu sein und so weiter. Das ist nichts Vages irgendwie. Und ich meine, auch wenn wir ein Zeugnis davon haben, wenn wir es selber ne, akzeptiert haben, ist doch dieser Narrativ der Welt immer mehr, eigentlich immer lauter denn je. Jeder hat seine eigene Wahrheit. So, ne? Das ja, kommt genau. ja immer mehr und man hat immer so das Gefühl, ich muss, ja, wie du gesagt hast, mich ein bisschen entschuldigen, mich so zurücknehmen. Ich darf den anderen das nicht so aufzwingen oder so. Und natürlich ist es wahrscheinlich nicht so sinnvoll, sich auf eine Getränkekiste zu stellen in der Straße oder vom Haus der Nachbarn und dann laut rein zu posaunen, was die alles falsch machen. Das ist sicherlich auch irgendwie eine Kunst, da drüber zu sprechen. Aber ich kann das voll verstehen, was du meinst. Also wir dürfen da fest drin sein und sollen ja. es auch, ne?
Ich muss daran denken, ich bleib mal bei dem Beispiel, was du gegeben hast. Da wird es vielleicht auch besonders deutlich. Du sagtest, wir drücken ja auch aus, dass wir wissen, es ist gut für meinen Körper, wenn ich mich gesund ernähre und wenn ich mich bewege. Aber das würden wir auch nicht sagen. Wir würden sagen, wir wissen, dass es gut für den Körper ist. Also wir gehen davon aus, dass es für den anderen genauso ja. gilt und denken nicht so, ach, der fühlt sich jetzt vielleicht auf den Schlips getreten, wenn ich sage, dass auch sein Körper, wenn er gesund ist und sich bewegt. Sondern wir gehen davon aus, dass das für alle gilt. Das ist so eine Sache, wo wir dann sagen, ja, das ist, vielleicht hast du da eine andere Wahrheit, würden wir zu diesem Zeitpunkt zumindest eigentlich noch nicht sagen. Ja. Ne? Es gibt da schon so verschiedene Ernährungsrichtungen, sag ich mal, aber generell gibt es ja so einen Konsens darüber. Ja. Ne? Aber das ist so ein Thema, da würden wir uns nicht fragen, so darf ich das jetzt so formulieren? Ne? Und das ist so ein Selbstbewusstsein, das wir darin finden müssen. Und ich glaube, das kommt halt auch ganz anders an, wenn wir dann darüber sprechen. Viel selbstbewusster und die Menschen nehmen uns ernster einfach auch. Ne?
Ja, wir müssen es selbst ernst nehmen, so in erster Linie, ne? Damit andere das dann auch ernst nehmen können. Und auch, es ist auch eine andere Art und Weise, das zu sagen, weil letztendlich gibst du ja Zeugnis, wenn du sagst, wir sind Kinder Gottes und das Priestertum ist wieder, ne, was du eben gesagt hast, und das Buch Mormon ist wahr und wir haben einen Propheten auf der Erde. Das ist, also wenn wir das als Fakt darstellen, ja. dann geben wir ja Zeugnis und es ist nicht nur eine Umschreibung.
Ja, nicht wie so ein Buffet, wo ich nur ein Essen anbiete, ne? Also, ja. so, sondern hier, das ist das, was dir ewiges Leben ja, gibt.
Und doch
ne?
etwas, also, was der Geist ich, bestätigen
ich
kann.
Ich weiß
ne?
das.
Dann.
Ja, richtig. Ich erinnere mich daran, bei einer Fallkonferenz hatten wir einen 70er zu Besuch und es gab so eine interaktive Führerschaftsversammlung. Das war mehr wie so eine Klasse. Und er sprach aber über ein Erlebnis, das er hatte. Ich glaube, er war Bischof zu der Zeit und ging mit den Missionaren oder mit Heimlehrern zu einem inaktiven Mitglied. Die Familie war noch aktiv, aber der Vater nicht. Und alle hatten sich irgendwie die Zähne daran ausgebissen und er wollte auch nichts mehr hören, dieser Vater. Und er ging mit an diesem Tag und er machte das. Er sagte Dinge wie, es ist wichtig, dass du dein Priestertum hochhältst, dass du ein Vorbild für deine Kinder bist. Der himmlische Vater liebt dich, der braucht dich. Also er hat Fakten ausgesprochen. Und das hat auch ein bisschen gedauert, aber das hat trotzdem innerhalb eines Abends so viel in diesem Mann ausgelöst, dass er diese Fakten ausgesprochen hat, anstatt ja, ne, ihm noch, die Option kannte er ja schon von seiner Familie. Ja. Aber er musste das auf so eine Weise hören, damit, wie du gesagt hast, der Geist wirken konnte. Das fand ich ein ganz eindrucksvolles Beispiel. Um so handeln zu können, müssen wir aber eine Sache bei uns haben, die ganz wichtig ist und die nennt der Herr in Vers 10 und 11. Nämlich, dass wir immer beten sollten, um den Heiligen Geist bei uns zu haben. Denn wir mit unseren eigenen Ideen und Wegen können dieses machtvolle Zeugnis nicht geben. Der Herr sagt uns, was wichtig ist, was diese Menschen hören müssen. Auch wenn wir den Geist auf unserer Seite haben, glaube ich, können wir auch ein ganz anderes Selbstbewusstsein an den Tag legen. Und wie gesagt, auch die Menschen erreichen, denn wir sind nicht die, die bekehren, das ist der Geist.
Ja, auch da können wir diesen Druck so ein bisschen runternehmen von uns, ne? Manchmal halt denkt man, oh, ich muss doch mehr sagen oder ich muss die Person irgendwie überzeugen, aber das ist nicht unser Job.
Ja.
Wir sind einfach nur Zeugen unseres Zeugnisses. Wir bezeugen das, was wir als wahr erkannt haben, wovon der Geist uns Zeugnis gegeben hat. Mhm. Und alles andere, wir können das sowieso nicht machen, weil der Geist, das kann nur der Geist, nur die Menschen, die müssen den Geist spüren. Ne, so wie man, keine Ahnung, vielleicht erstmal, es einem erstmal so richtig schlecht gehen muss, wenn man eine Tafel Schokolade und 2 Tüten Chips gegessen hat und dann noch eine Rolle Oreos oder so dahinterher, bis man dann merkt, okay, das ist wirklich nicht gut für mich. Manchmal muss man die Sachen, oder oft muss man die Sachen wirklich selbst erleben. Und das tut der Geist.
Ja, und es gibt halt auch nicht eine Antwort für jeden.
Ja.
Oder eine Art, wie die Menschen bekehrt werden. Ich habe so oft schon Geschichten gehört von Zeugnisversammlungen, bei denen irgendwelche Untersucher anwesend waren und dann gab es da einen riesen Bohai vor. Dann hat irgendwer irgendeinen Käse erzählt oder es gab Streit öffentlich und die Leute dachten sich schon, oder die Missionare, die mitgebracht haben, dachten sich schon, oh nee, wie peinlich, ne, dass wir jetzt hier da so eine Show hier vorgezeigt wird, während wir Untersucher mitgebracht haben. Und dann gab es den einen Untersucher, der gesagt hat, boah, ich fand das toll, obwohl der Mensch da so eine Show vorne veranstaltet hat, wie die Menschen anschließend mit ihm umgegangen sind. Oder, ne, also, oder die Reaktion da drauf. Oder dass auch Verrückte hier willkommen sind. Keine Ahnung. Also es gibt da, ich kenne da einige Geschichten, wo die Leute gerade davon begeistert waren, dass nicht alles nach Plan lief. Ne? Aber das können wir nicht sehen mit unserem menschlichen Plan. Das sieht der himmlische Vater, wie die Dinge wirken. Und ich finde, du hast eben das schon angesprochen, es ist nicht unser Job zu bekehren, es ist nicht unsere Verantwortung, was passiert. Wir können das ein bisschen abgeben. Und das führt mich zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt in diesem Kapitel, wie ich finde. Das lesen wir so von Vers 19 ab. Der Herr erklärt hier 2 Möglichkeiten, was passieren kann, wenn sie irgendwo hinkommen und predigen. Also wenn wir ein Haus betreten und man empfängt uns, dann sollen wir unseren Segen dort lassen. Gut, das ist schön, sollen uns drüber freuen. Jetzt dieser schwierigere Part. Was ist, wir kommen irgendwo hin und man empfängt uns nicht und man wird weggejagt und schlecht behandelt, ne? Diese Angst, die wir ja immer mit uns haben, wenn wir Sorge bei Missionsarbeit haben. Und wenn es nicht ein Haus ist, sondern jemand beschimpft uns auf der Straße oder ein Freund reagiert komisch auf uns, weil wir darüber gesprochen haben. Diese Ängste, die wir mit uns führen. Und da sagt der Herr, dass wir, das sagt er in Vers 20, dass wir dann dieses Haus schnell verlassen sollen und weitermachen sollen. Und dass wir uns den Staub von den Füßen schütteln sollen, also es hinter uns lassen sollen, diese Ablehnung. Wir sollen einfach gehen, nicht diskutieren, nicht Recht haben wollen. Das ist ja auch so ein Ding, was oft zu Diskussionen führt. Dass wir es so beweisen wollen. Aber es ist auch etwas, was Christus vorgemacht hat. Der ist überall hingegangen, hat das Evangelium angeboten und deutlich darüber gesprochen. Aber wenn er es gesehen hat, dass die ihn nicht haben wollten oder selbst in seiner Heimatstadt er fast umgebracht wurde, dann ist er gegangen. Dann ist er gegangen und hat das hinter sich gelassen. In Vers 21 sagt es sogar, und ihr werdet von Freude und Frohsinn erfüllt sein. Nachdem man weggeschickt wurde und nicht angenommen wurde, erwähnt er, wir sollen von Freude und Frohsinn erfüllt sein. Das ist ganz schön schwierig, aber was er uns damit sagen will, ist, lasst den negativen Geist, die negativen Emotionen dort. Es ist nicht eure Schuld, es ist nicht eure Verantwortung, lasst euch nicht runterziehen. Habt selbst Freude am Evangelium, geht weiter predigen und was die Leute daraus machen, ist ihre Geschichte.
Während du von Vers 21 gesprochen hast, ich habe den hier auch gerade offen und weitergelesen, da sagt der Herr dann weiter, ne? Also ihr werdet von Freude und Frohsein erfüllt sein und sollt dies wissen. Am Tag des Gerichts werdet ihr Richter sein über jenes Haus und sie schuldig sprechen. Ich meine, das klingt jetzt irgendwie ein bisschen gemein, als ob wir dann so denken, so, hahaha, wir werden es euch heimzahlen oder so. Darum geht's nicht. Vielleicht soll das bedeuten, dass, was der Herr schon mal gesagt hat, dass wir in unserem Herzen sagen sollen, der Herr soll über dich und mich richten und das dann dabei belassen. Also auch das in die Hände des Herrn zu legen, weil ich finde das auch, ich bin auch jemand, der gerne diskutiert und lange diskutieren kann. Und mir macht das auch Spaß. Also ich mag das gerne, so unterschiedliche Meinungen zu hören und meine zu teilen und das so... Ne, so, ja, wo andere schon sagen, nee, das wird mir jetzt ein bisschen zu hitzig, da bin ich auch nicht nachtragend oder ich finde das dann nicht anstrengend oder zu viel. Ich komme da sehr gut mit klar mit der Situation und mag das auch gerne. Aber wenn es dann doch zu lange dauert, dann gibt es immer wieder Situationen schon, egal um welches Thema es sich dreht, wo man dann sagen muss, okay, agree to disagree, wir haben jeder unseren Punkt.
Ja.
Wenn man das nicht tut, dann wird es wirklich unangenehm. Und dann geht man davon weg und es endet im Streit oder, ne, also da ist sicherlich der Geist das beste Mittel, um uns zu führen und zu leiten, wann wir es gut sein lassen müssen. Ich habe auch eine Freundin, die ist Christin, glaubt auch an Jesus Christus und an die Bibel und geht auch jeden Sonntag in ihre Gemeinde. Das ist immer wieder ein Thema, wo wir uns so aneinander aufreiben könnten, wenn wir das zulassen würden. Weil wir dann doch eben andere Ansichten haben. Und ich merke das manchmal, wenn es um das Thema geht, selbst wenn wir erst zustimmen, ich dann etwas sage, was ein bisschen mehr neuzeitlicher ist, dass sie dann oft sagt, ja, aber in der Bibel steht das und das. Und ich weiß aber, dass wenn ich mich mit ihr da anlege, dann wird das nur noch schlimmer. Also dann endet es irgendwann daran, dass wir gar keinen Kontakt mehr haben. Und das ist nicht das, was der Herr will.
Das ist nicht der Eindruck, den wir hinterlassen sollen für den Herrn. Ne? Ich muss an eine Frau denken. Ich habe das, glaube ich, schon mal erwähnt. Früher als Jugendliche bin ich ein paar Mal auf Straßenpredigten mit gewesen. Die werden ja heute gar nicht mehr gemacht. Da gab es bei uns in der Stadt eine ältere Frau, die auch irgendeiner anderen christlichen Kirche angehörte und immer um uns herumlief, um die Missionare herumlief und die beschimpfte und sich aufregte, dass wir vom Teufel kommen und so ein Schild immer hochhielt und sich richtig aufregte. Und irgendwann konnte ein Missionar nicht mehr, hat sich so genervt gefühlt und ist zu ihr hingegangen und hat gesagt, was haben wir ihnen eigentlich getan?
Ja.
Also war so, dann wollte er so, warum machen sie das? Und dann guckte sie, war erstmal verdattert, dass überhaupt jemand auf sie zugekommen ist, weil sonst wurde sie immer in Ruhe gelassen, ein bisschen ignoriert. Und dann sagte sie so, ja, also ich weiß auch nicht, ihr seid immer so nett, aber ihr seid vom Satan. Also das...
Ja,
also das ergibt Sinn, doch. Sie konnte das nicht verstehen. Aber das war so, also sie war überhaupt nicht einverstanden mit dem, was wir taten und vor allen Dingen die Missionare und hat offenkundig dagegen demonstriert, aber sie hat es nicht verstanden, wir waren irgendwie trotzdem nett und das hat sie verwirrt. Und vielleicht wird aus so einer Situation, so einer ähnlichen Situation auch, aus Verwirrung irgendwann mal ein Nachdenken darüber, ne, dass wir, wie Gordon B. Hinckley gesagt hat, dass das Zeichen unseres Glaubens, das Symbol unseres Glaubens, das Leben sein muss, das wir führen und nicht irgendwelche anderen Symbole. Ein wichtiger Satz kam mir in den Sinn, den wir uns vielleicht mitnehmen sollten und den ich ganz zentral finde, dass unser Missionieren, unsere Anstrengung in der Missionsarbeit nicht erst zählt, wenn der andere sich bekehrt hat. Man fühlt sich manchmal so, dass das nicht gezählt hat, dass das nicht gereicht hat. Missionare kommen von Mission zurück und sagen, boah, ich habe gar nichts geschafft, ich habe niemanden getauft. Wir fühlen uns so, wenn jemand das nicht übernommen hat, was wir ihm angeboten haben, was wir ihm gepredigt haben, dass das nicht zählt, dass das nicht gereicht hat, was wir getan haben. Unsere Arbeit in der Missionsarbeit, unsere Bemühungen in der Missionsarbeit zählen immer. Nicht erst, wenn derjenige sich zum Evangelium bekehrt hat. Und ich möchte noch eine Geschichte teilen, die über unseren Propheten bekannt ist. Das hat Elder Raspin 2022 geteilt. Das passiert im Jahr 1984 schon. Und unser heutiger Prophet, Russell M. Nelson, war damals gerade neu als Apostel berufen worden. Und er war damals zu einer Konferenz in Ghana, um einen Vortrag zu halten. Aber nicht zu einer religiösen Konferenz, sondern es ging um die Herzchirurgie. Er ist ja Herzchirurg gewesen und hat dazu einen Vortrag gehalten. Anschließend gab es noch ein Presseinterview und er wurde ein paar Sachen gefragt, hat ein paar Sachen erklärt. Und in irgendeinem Satz, da sagte er, als ein Diener des Herrn wolle er den Menschen helfen, bessere Bürger zu werden, starke Familien aufzubauen, wahres Glück zu erlangen und im Land Wohlstand zu haben. Es war kein religiöser Kontext, sondern er hat das einfach in diesen Vortrag ganz natürlich mit eingebaut, dass er ein Diener, ein offizieller Diener des Herrn ist. Und es ist so, dass an diesem Tag auch verschiedene Würdenträger anwesend waren, darunter zum Beispiel ein afrikanischer Stammeskönig, der sich eigentlich die ganze Zeit durch Dolmetscher unterhielt, aber der interessierte sich sehr für Präsident Nelson. Und dieser König hat sich viel mit der Bibel befasst und liebte den Herrn, also war religiös und den fesselte das irgendwie, dass Präsident Nelson diesen Satz gesagt hatte. Und anschließend ging dieser König zu Präsident Nelson hin und sprach plötzlich selbst, obwohl die ganze Zeit der Dolmetscher gesprochen hatte für ihn, zu Präsident Nelson im perfekten Englisch, sagte, wer sind Sie eigentlich? Und wieder antwortete damals Elder Nelson, dass er ein ordinierter Apostel Jesu Christi sei. wie gesagt, während eines medizinischen Settings da. Und der König, der widersprach da nicht, sondern fragte nach und sagte, was können Sie mir denn über Jesus Christus sagen in dieser Funktion? Und Präsident Nelson hat das Buch Mormon herausgeholt, das er auch dabei hatte, und hat zusammen mit ihm im dritten Nephi gelesen, im dritten Nephi 11. Und der Vers lautete, siehe, ich bin Jesus Christus, von dem die Propheten bezeugt haben, er werde in die Welt kommen, ich bin das Licht und das Leben der Welt. Und anschließend gab Präsident Nelson diesem König das Buch Mormon und schenkte es ihm auch, damit er weiter selber darin lesen konnte. Und die Antwort des Königs war, Sie hätten mir Diamanten und Rubine schenken können, doch nichts ist mir kostbarer als dieses weitere Wissen über den Herrn Jesus Christus. Und dann sind sie wieder gegangen. Ich gehe davon aus, dass der sich wahrscheinlich nicht bekehrt hat. Das war einfach eine zusätzliche Sache, die er für sein Leben angenommen hat. Er ist nicht plötzlich zur Kirche Jesu Christi gekommen, dieser Stammeskönig. Da steht zumindest nichts davon. Aber man sieht, was für einen Eindruck das gemacht hat, dass Präsident Nelson hier selbstverständlich von seiner Berufung gesprochen hat. Nicht in meiner Kirche bin ich Apostel oder ich glaube daran, dass ich vom Herrn beauftragt wurde. Nein, er hat selbstbewusst darüber gesprochen, völlig frei von religiösem Kontext, das in sein Alltagsleben eingebaut und so einen Eindruck hinterlassen, dass er diesen Mann positiv beeinflusst hat. Und er hat nicht nachher gedacht, Mann, das war umsonst, weil er den nicht sofort taufen konnte, sondern er hat ihm das Evangelium, er hat ihm das Buch Mormon gegeben, um daraus zu lernen, um ihm die Möglichkeit zu geben, selbst etwas daraus zu machen. Und ich denke, dass das, dieses Vorbild hier, das Präsident Nelson zeigt und dieses Muster, das die Ältesten hier in Lehre und Bündnisse Abschnitt 75 bekommen haben, auch für uns heute gilt. Allen offen zu predigen, auch unseren Feinden, wenn wir welche haben, aber immer, auch wenn wir Angst haben, mutig und aktiv auf die Menschen zuzugehen und uns von Gegenwehr nicht herunterziehen zu lassen, sondern das Evangelium ja zu unserem Lebensmittelpunkt zu machen und zu etwas, was unser Leben durchzieht, sodass wir ganz natürlich als Jünger Christi, als Zeugen Christi dastehen können, dass es so unsere Identität wird. Wir sprechen heute viel über Identität, sexuelle Identität, wie wir uns selbst definieren. Das ist ein Riesenthema, aber machen wir das zu unserem Thema. Ein Zeuge für Gott zu sein, als unsere Identität zu machen, ein Kind Gottes als unsere Identität zu machen und nicht als eine der Wahrheiten, die wir den Menschen unter anderem anbieten können. So nämlich wie unser heutiger Prophet es damals an diesem Tag in Ghana machte. Ich glaube, dass das der Schlüssel sein kann, wenn wir uns das aneignen nach und nach, um die Angst zu verlieren und aktiv halt diese Schritte, zu denen wir aufgefordert werden, machen zu können. Uns immer als Jünger Christi zu identifizieren, dann wird es nämlich keine Situation geben, in der ein Kontext fehlt, um über das Evangelium zu sprechen. Dann wird jeder Tag für uns, jede Situation ganz natürlich immer eine Möglichkeit sein, über das Evangelium zu sprechen.
Danke fürs Zuhören. Falls ihr eure Gedanken mit uns teilen wollt, nutzt einfach den Hashtag Schwestern in Zion oder verlinkt uns unter @schwesterninzion.
Ihr findet uns auch auf Instagram und Facebook unter Schwestern in Zion. Habt eine wunderschöne Woche und bis zur nächsten Folge.